Die heutige Predigt ist eine Anfrage gewesen von ein paar Leuten aus der Gemeinde, die gesagt haben, wir haben so eine gute Predigt gehört, aber sie ist leider auf Englisch. Und wir haben in Matheson über das gleiche Thema, basierend auf die aufbesagte Predigt, was ausgearbeitet. Und das haben wir genannt Adventist Identity Development, also die adventistische Identität, wie die entwickelt wird. Und das dauert ursprünglich 5 Stunden. Das Ganze, was wir da erarbeitet haben, dauert fünf Stunden, aber ich möchte euch hier keine 5 Stunden hier behalten, ich verspreche euch, wir werden früh genug draußen sein. Das Thema der Predigt ist unsere adventistische Identität in Gottes Masterplan oder Gottes Blueprint, wie man auch nennt. Wir hatten vor ein paar Monaten schon mal eine Predigt vom Stan hier. Er ist Architekt und hat auch über ein Blueprint, über einen Masterplan gesprochen. Wer weiß noch, was ein Blueprint ist? Oder was ein Masterplan ist? Wer könnte das erklären? Darf ich unsere Architektin fragen? Was ist ein Blueprint? Oder ein Masterplan?
Also, der Plan für ein Haus heißt,
der maßstäbliche Plan, von dem wir ein Haus gemacht wird. Der Architekt macht den Plan und an dem Plan orientiert sich das ganze Gewerke. Da orientiert sich der Maurer dran. Der macht dann seinen genauen Plan, basierend auf diesem Masterplan. Da kommt dann der Zimmerer, der macht seinen Plan für den Dachstuhl. Da kommen die Installateure, die Elektriker. Und die alle orientieren sich an diesem Masterplan. Und wenn sie aber diesen Masterplan nicht genau kennen, dann baut der Maurer ein Haus, wie es ihm gefällt. Und der Zimmerer sagt, ach, der Dachstuhl, sowas, das gefällt mir gar nicht. Ich mache was viel Schöneres. Und so genau habe ich das sowieso nicht mehr in Erinnerung. Kommt jetzt da der Ärger drauf oder nicht? Naja, machen wir mal 3 Stück drauf, schaut immer gut aus. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter in diesem Haus den Masterplan kennt, diesen Blueprint. Und genauso ist es mit uns auch. Und was kann man sich am besten im Gedächtnis halten? Wie zum Beispiel ein Film. Ich meine, wenn ich euch jetzt frage, erzählt mir mal euren Lieblingsfilm und so die Geschichte von eurem Lieblingsfilm. Ich bin mir sicher, dass jeder mindestens 10 Minuten, Viertelstunde ausfüllen könnte und jedes einzelne Detail von diesem Film, von diesem Lieblingsfilm immer noch im Gedächtnis hat. Wie ist es allerdings, wenn ich jetzt euch sage, erklärt mir mal bitte den großen Kampf, den Erlösungsplan, die Prophezeiungen in Daniel? Leider gibt es da viele, und dazu habe ich früher auch dazu gehört, da habe ich früher auch ganz lange dazu gehört, die vielleicht 2 Minuten brauchen, um das Ganze zu erklären. Weil man selber nicht genau weiß, wo man das strukturiert und alles reinpassen kann. Aber ich möchte euch heute auf eine kleine Reise nehmen. Wir bauen uns zusammen einen Film, okay? Wir bauen uns zusammen einen Film über Gottes Masterplan, über Gottes Blueprint. Und beim Film fängt man am besten am Anfang an, oder? Da fängt man nicht in der Mitte an, sondern fängt man am Anfang an. Und unser Film beginnt mit der Rebellion im Himmel. Aber bevor wir ins Wort einsteigen, möchte ich euch bitten, dass wir nur ganz kurz beten, dass Gott mit seinen heiligen Engeln und mit dem Heiligen Geist hier unter uns ist. Wir können sitzen bleiben dazu. Himmlischer Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist, dass du alle Störende fernhältst, dass du uns Klarheit gibst im Kopf und im Herz vor allem auch, dass wir deine Worte aufnehmen können, dass du mir deine Worte in den Mund legst und dass es Worte des Lebens sind. Hab da Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Wir beginnen Hesekiel 28. Hesekiel 28 und da den Vers 15 bis 16. Unser Film beginnt mit der Rebellion im Himmel und darüber können wir lesen im Hesekiel 28, Verse 15 bis 16. In Hesekiel 28, Vers 15 bis 16 steht geschrieben, hier geht es ursprünglich über den König von Tyrus, aber wir können lesen, dass das dann auch eigentlich über Satan geht, weil es über den Cherubin geht. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Ein schirmender Cherub, das ist der Engel, der Gottes Gnadenthron am nächsten ist. Das waren die Engel, die über der Bundeslade ihre Flügel gebreitet haben. Das waren die zur Aufgabe hatten, Gottes Gesetz zu bewahren, zu bewachen. Er war vollkommen, allerdings wurde er verstoßen. Warum verstoßen? Wenn Sünde, der Sünde sollte ist der Tod. Warum hat Gott nicht gesagt, wir wollen es gar nicht so weit kommen lassen, weil er hat gewusst, wo das hinkommt. Er hat gewusst, dass die Zeitungen heutzutage voll sind mit Elend, Leid, Sünde, Tod, kriegen alles. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Die Verfolgungen, die es heutzutage gibt, die es in der Geschichte gegeben hat. Warum hat Gott einfach gesagt, wir tun es übel, gleich an der Wurzel, vertilgen. Das Problem war, Satan hätte recht gehabt. Satan hätte recht gehabt mit seiner Anschuldigung und gesagt, Gott ist kein gerechter Gott, er ist ein Tyrann. Er ist eine Anarchie. Wenn Satan gleich ausgelöscht wurde und nicht aus dem Himmel verstoßen worden würde, dann hätte Satan recht gehabt. Die Engel mussten sehen, zu was es führt. Allerdings in einem Gericht, es musste Gericht gehalten werden, und im Gericht gibt es einen Ankläger und es gibt den Schuldigen und es gibt die dritte Instanz, die neutrale Instanz, die Richter oder auch die mitrichten werden. Wir wissen, dass Gott unser Richter ist. Allerdings können wir in Vers 17, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen, also Satan wurde verstoßen, auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Im Englischen heißt es, ich habe dich vor Könige geworfen, dass sie dich richten werden. So jetzt die Frage. Hat sie vor Könige geworfen, gut. Wer sind die Könige? Wer sind die Könige? Wir können lesen in der Offenbarung, wird gesagt, dass wir, die Gerechten, Könige sind. Wir können lesen im 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6 und da im Vers 3 heißt es, Wir fangen an in Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen der Welt die Welt richten werden? Die Heiligen, das sind wir. Wisst ihr nicht, dass wir, die Heiligen, die Welt richten werden. Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten des Lebens? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Luzifer, Satan, war ein schirmender Cherubim. Ein schirmender Cherubim ist ein Engel. Wir werden Engel richten. Wir gehen in unserem Film weiter. Satan hat nicht, war nicht nur selber er. Er hat ein Drittel der Engel auf seine Seite gezogen. Sie haben ihm geglaubt, dass Gott kein gerechter Richter ist. Sie haben ihm geglaubt mehr als Gott. Und somit wurden sie auch mit verstoßen. Als die Menschheit geschaffen wurde, erkannte Satan, hey, hier ist auf einmal eine dritte Instanz da. Es ist jemand da, der nicht mit dem Geschehen oder mit der Straftat in Verbindung gebracht wird. Es ist jemand da, der auch nicht mit der Person selber, mit dem Angeschuldigten, selber verwandt ist. Diese Kriterien passen alle überein. Somit hat Satan richtig kombiniert. Die Menschheit ist diese dritte Instanz. Und was kann man machen? Man kann sie verführen. Man kann sie bestechen. Man versucht einfach, dass sie nicht mehr richten können, dass sie nicht mehr Richter sein können, dass sie dieses Amt nicht mehr erfüllen, dass sie diesen Status nicht mehr haben, dass sie nichts von dieser Straftat, dass sie damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Von diesem Punkt an hat Satan versucht, die Menschheit auf seine Seite zu ziehen. Und er war ziemlich erfolgreich. Er war ziemlich erfolgreich. Allerdings, wie Jesus gesehen hat, ich meine, schon vor Schaffung der Welt ist eigentlich der Erlösungsplan schon in der Schublade gelegen. Aber da wurde er dann präsentiert. Da hat Jesus dann gesagt, okay, hier ist ein Plan. Hier ist ein Masterplan, wie ihr wieder in den Himmel kommen könnt, wie ihr wieder diesen Status der Richter erfüllen könnt. In unserem Film, wo sind wir in unserem Film? Wir haben den Fall Satans gesehen, wir haben die Erschaffung der Welt, die Vorstellung des Erlösungsplans. Als das Volk Israel, wir machen jetzt einen großen Zeitsprung, das Volk Israel kommt aus Ägypten in der Wüste, am Fuß des Sinais bekommen sie das Gesetz und Mose bekommt gezeigt das Heiligtum, wie es im Himmel ist und er soll ein Nachbild machen von dem, was im Himmel ist. Dieses Heiligtum widerspiegelt also diesen Erlösungsplan, wie das funktionieren soll. Jetzt gehen wir es ganz kurz durch, auf dem Schaubild gehen wir es ganz kurz durch. Man geht rein in die Stift, man geht rein und hier, was sieht man als allererstes? Den Brandopferaltar. Das nächste ist dann das Waschbecken und danach gehen wir dann in die Hütte, in die Stiftshütte, ins Zelt. Was sehen wir zur Rechten? Zu unserer Rechten sehen wir den Schaubrottisch, den Räucheraltar, den siebenarmigen Leuchter und danach ist dieser Vorhang und danach kommt die Bundeslade. Die Bundeslade der Thron Gottes mit dem Gesetz, der auf dem Gesetz gegründet ist. Wir können im Heiligtum, ich könnte eine ganze Stunde füllen, nur mit Symboliken über das Heiligtum. Machen wir jetzt aber nicht, wenn wir wollen weiterkommen. Ich gebe euch nur zwei Beispiele. Zwei Beispiele. Jesus Christus ist für uns, er ist das Lamm Gottes, das für uns geopfert wird. Der Brandopferaltar. Jesus Christus ist für uns das Wasser des Lebens. Jesus Christus ist für uns das Brot des Lebens. Er ist unser Fürsprecher, der vor dem Thron Gottes für uns Fürsprache leistet. Christus ist das Licht der Welt und er ist das Gesetz in Person. Noch eins. Unser Glaubensweg. Wir alle sind Sünder, okay? Gibt es jemanden, der kein Sünder ist? Bitte Hand heben. Okay? Nein, ich auch nicht. Okay, gut. Also es trifft für uns alle zu. Wir sind alle Sünder. Wir erkennen an, okay, wir sind Sünder. Wir brauchen einen Erlöser. Wir akzeptieren Christi Opfer am Kreuz für uns. Übrigens, ich habe Bibelverse für die ganzen Sachen, für die Leute, die mitschreiben. Zu dem, was Christus ist für uns das Gottes Lamm, Matthäus 5, Vers 17, das Wasser des Lebens, Johannes 4, Vers 10, das Brot des Lebens, Johannes 6, 35, auch unser Fürsprecher, Epheser 5, 2, das Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, und das Gesetz in Person, Matthäus 5, Vers 17. Nur also für die Leute, die mitschreiben. Das gleiche auch hier mit unserem Glaubensleben, mit unserem Glaubensweg. Wir akzeptieren Christi Opfer am Kreuz für uns, Römer 10, Vers 9. Der nächste Schritt ist dann, wir sagen, okay, wir erkennen Christus als unser Opfer an, wir wollen unser Leben mit Christus führen. Wir machen diesen Schritt öffentlich. Wir lassen uns taufen. Genau das, was heute Andreas und Elena auch machen werden. Sie werden öffentlich bekennen, mein Leben gehört Christus. Die Taufe. Allerdings, hier hört es nicht auf. Hier hört auch das nicht auf, wenn wir mir sagen, okay, das ist auch das Problem in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Also vielleicht nicht hier in Neumarkt, aber ich kenne es von vielen anderen. Die Menschen bekommen Bibelstunden, entscheiden sich für die Taufe und danach fallen sie in ein großes Loch. Warum? Weil der Weg anscheinend da aufhört. Nein, er hört nicht auf, er geht weiter. Wir sind ja schon mal hier, wir sind ja nicht mal ins Heiligtum reingekommen. Also der nächste Schritt nach der Taufe. Jetzt wird's richtig persönlich, ist, dass wir das Brot Gottes täglich zu uns nehmen. Wir nehmen das Brot Gottes täglich zu uns, Matthäus 4, 4. Das nächste, unser tägliches Gebet zu Gott, dass wir täglich unser Leben Gott neu weihen. Und mit unseren ganzen Problemen können wir überall zu Gott kommen. Wir können immer vor Gottes Thron treten damit. Lukas 18, Vers 1, für die, die mitschreiben. Und dann, was ganz natürlich ist eigentlich, dass wir unser Licht leuchten lassen. Dass wir uns nicht verstecken und unser Christsein nur im Haus machen und draußen sind wir irgendein Mensch, aber nicht das, was wir eigentlich sind. Sondern, dass wir unser Licht leuchten lassen. Dass wir zeigen, dass wir authentisch sind, dass wir zeigen, ich bin ein Christ. Dass wir uns nicht einschüchtern lassen. wir lassen unser Licht leuchten, Matthäus 5, Vers 16. Und das Ganze daraus resultierend, wir werden Gottes Gebote halten. Aus Liebe zu ihm. Aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu Gott, werden wir seine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15. Das wäre alles so schön, aber wir wissen, dass es leider auch anders ausschaut in der heutigen Welt. Seit Gott diesen Masterplan, diesen Erlösungsplan vorgestellt hat, hat Satan gewusst, okay, das ist es. Dieser Masterplan, den dürfen sie nicht bei sich behalten. Er hat ihn bekämpft, er hat das Volk bekämpft, das diesen Masterplan mit sich hatte, und er hat es fast geschafft. Das Volk Israel war so klein, die hat sie so oft von nicht nur mit Gewalt bekämpft, mit Kriegen, da hatten sie Gottes Schutz. Er ist gekommen mit Versuchungen, hat sie zu Fall gebracht. Und dann gab es nur noch ein paar wenige, die den Leuchter hochgehalten haben. Können wir vielleicht ganz kurz die Fenster ein bisschen öffnen, dass ein bisschen Frischluft reinkommt? Brauchen frische Luft zum Denken. Weil jetzt geht's ans Eingemachte. Das Volk Israel gerät in Gefangenschaft. Und Gott gerät in babylonische Gefangenschaft. Und Gott gibt dem Daniel eine Vision von den 70 Wochen. Wir sind in unserem Film. Wir haben das Volk Israel bekommt. Wir haben das ganze Volk Israel, die Geschichte mit den Königen und so weiter. Haben wir mittlerweile alles hinter uns gebracht. Wir sind in unserem Film in Babylon. Okay? In Babylon bekommt Daniel die Vision mit den 70 Wochen. Die Version mit den 70 Wochen. Umgerechnet, laut biblischer prophetischer Interpretation, laut 4. Buch Mose, können wir lesen, dieser Tag-Jahr-Interpretation, sind wir bei 490 Jahren. 490 Jahre, diese Version beginnt mit dem Auszug, mit dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. Das sind 70 Wochen. Gott sagt zum Volk Israel, ihr habt 70 Wochen, dass ihr wieder grad kommt, dass ihr wieder auf den richtigen Weg kommt. Ihr habt 70 Wochen und danach, was ist danach, wenn sie es nicht machen? Dann verliert Israel, also damals das noch irische Israel, dieses wirkliche physische Volk Israel, verliert den Status, Gottes Volk zu sein. Sie haben seinen Sohn gekreuzigt, der ihnen alles nochmal erklärt hat. Sie haben es verworfen, sie haben sich dagegen entschieden, sie haben ihn gekreuzigt und sie haben Stephanus und Propheten alle verfolgt in der Zeit. Sie haben sich dagegen entschieden. Sie haben sich gegen Gottes Masterplan entschieden. Sie haben ihn verworfen und Gott hat gesagt, okay, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ich habe ein anderes Volk. Und somit ist dieser Übergang vom physischen Volk Israel zum geistlichen Volk Israel. Wir können es mit dem geistlichen Israel, können wir lesen in 1. Petrus. In Petrus haben wir letztes Quartal erst studiert gehabt. Den finden wir sofort. 1. Petrus, Kapitel 2, und dann Vers 9 bis 10. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 bis 10. Steht geschrieben, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. So, und jetzt kommt's. Vers 10. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart. Das Christentum, die Gemeinde damals, die ist aus mehreren Völkern zusammengekommen. Da waren Juden und da waren Heiden. Und die sind zusammen zu diesem Volk, zu diesem auserwählten Volk geworden. Jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also, wir sind hier den Übergang, wir haben den Übergang gemacht, dass jetzt das Christentum Gottes Volk ist. Israel, diese ganzen Verheißungen, die in der Bibel sind, Zusagen Gottes für Israel, treffen jetzt auf das geistliche Israel zu. Das geistliche Israel, das sind wir. Wir sagen, ja, wir sind Gottes Volk. Unsere Botschaft ist, wir haben einen auferstandenen Erlöser, der im himmlischen Heiligtum seinen Priesterdienst für uns ausübt. Satan verwendet immer noch die gleichen Methoden für das geistliche Israel jetzt, wie er damals für das physische Israel gemacht hat. Er hat sie bekämpft mit Gewalt. Schauen wir sie mittlerweile, haben wir die Anfänge des Christentums, Verfolgung durch die Römer. Und haben wir dann das römische Volk ausgelöscht war oder abgesetzt war, sind wir beim, gibt es ein anderes Rom, ein geistliches Rom, das jetzt hat dieses Volk bekämpft. Wir sind im Mittelalter, wo die Waldenser verfolgt werden. Immer auch in die kleine Gruppe, die noch diesen Masterplan hochhält, Gottes Blueprint hochhält. Mittlerweile, übrigens, wir sind in der Prophezeiung der 1260 Jahre aus Daniel 8 und Vers 8 und 12. Die Prophezeiung ist auch für diesen Zeitraum. Hier in unserem Film sind wir in dieser Prophetie. Wir können, und Satan hat fast geschafft, diesen Blueprint zu zerstören. In den Menschen, in den Köpfen der Menschen. Er hat zerstört das Opfersystem. Gut, das Opfersystem war sowieso abgelöst. Allerdings, dass Christus unser Opfer ist, dass wir, so wie Christus das dargelegt hat, gab es nicht mehr. Es gab Beichte. Es gab auf einmal die Beichte. Satan hat seinen eigenen Plan gemacht. Es gab den Ablasshandel, den Ablassbrief, der gemacht worden ist. Es gab das Beichte, das auch übrigens ein ganz, ganz interessantes Detail, auch ein Raum war mit einem Vorhang zwischendrin, wo auf der einen Seite der Sünder steht und auf der anderen Seite der sich Gott nennt. Oder es meint, er ist Gott hier auf Erden, die Sünden, die Gebete der Menschen hört. Ganz interessantes Detail. Also es wurde der Brandopferaltar zunichte. Was ist mit dem Waschbecken? Was mit der Taufe? Die Taufe, naja gut, es gab Kindertaufe, die Kinder. Müssen okay, wurden nicht mehr untergetaucht, wurden halt jetzt besprenkelt. Es wurde geändert, das Wort Gottes, das Brot des Lebens. Es ist nur noch Latein, welcher Mensch, gut, mittlerweile müssen Latein ist auch so eine Sprache für uns, aber es gibt ja ein paar unter uns, die Latein können. Ich hätte damals die Bibel verstanden, aber es waren auch sehr wenige. Es waren auch relativ wenige. Und es war Gottes, die Bibel war sowieso gar nicht für die Menschen, für die Interpretation. Interpretieren darf das nur die Kirche. Also das normale Volk darf die Bibel nicht, wurde distanziert von der Bibel, vom Wort Gottes. Aus dem wurden Traditionen höher gehalten als das Wort Gottes. Wie schaut es damit aus? Mit dem Räucheraltar? Gebete der Heiligen. Es wurde zu Heiligen gebeten. Es wurden, ja, wird zu Maria gebeten. Ganzen auch nicht, wie es ursprünglich gedacht war. Fürbittegebet ist auch nicht mehr so gewesen. Das nächste, der siebenarmige Leuchter. Gut, alle die noch diesen ursprünglichen Plan hochgehalten haben, wurden verfolgt, wurden nahezu ausgerottet. Licht, wirklich viel Licht hat auch nicht mehr geschienen. Deswegen sagt man im Englischen auch the Dark Ages, die dunkle Zeit, das finstere Mittelalter auf Deutsch. Klar, und ich meine, Gesetze wurden auch geändert. Das Gesetz Gottes wurde auch geändert. Es war nicht mehr der Sabbat, der hochgehalten wurde. Es war nicht mehr, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. War auch nicht mehr weg. Und wenn du im Namen Gottes, ich meine, die ganzen heiligen Kriege, wenn wir anfangen, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen damit. Also, Satan hat wirklich eigentlich auf der großen Masse hat er gesiegt, diesen Masterplan zu zerstören. Aber der Film wäre echt traurig, wenn er da aufhören wird. Gott hat gesagt, das machen wir nicht. Das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Er hat immer noch, Gott hat immer ein Volk. Er hatte immer ein Volk, und wenn es nur einer war, wenn es nur der, wenn's, wenn, wenn, wenn der, zum Beispiel der Elia, er hat gemeint, dass nur er da ist. Und es waren in den Höhlen waren 5000, die nicht ihre Knie vor Baal gebeugt haben. Es scheint nur, dass es eine ganz kleine Gruppe ist. Wir sind im 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert kam ein Mann namens John Wycliffe auf die Bühne des Geschehens. John Wycliffe übersetzte die Bibel vom Lateinischen ins Englische. Damals die Sprache des Volkes, wo er gewohnt hat, in England. Die Bibel war auf einmal wieder zugänglich fürs Volk. Es wurde wieder hergestellt, der Schaubrottisch. Also von ihm wurde dann so eine Bewegung der sogenannten Lollards, haben sich daraus begründet, ich weiß nicht, ob es die heute noch wirklich gibt. Damals war das halt einfach so, seine Nachfolger, die nannten sich die Lollards. Klar, sie wurden verfolgt. Von wem? Von der damaligen Christenheit, die sich damals die damalige Christenheit genannt hatte. Im 15. Jahrhundert, 15. bis 16. Jahrhundert, ganz bekannt, von wem spricht die ganze Welt heute? Wurde Martin Luther. Martin Luther, 500 Jahre Reformation. Martin Luther stellt wieder her den Brandopferaltar. Er prangert an den Ablasshandel, aber vor allem was so sein Herzstück war seiner Botschaft. Das Herzstück seiner Botschaft war die Gerechtigkeit durch den Glauben. Wer wäre damals nicht an seiner Seite gestanden? Ich wäre damals auf Luthers Seite gestanden. Ich bin ein Lutheraner. Das war die damalige gegenwärtige Wahrheit. Von wem werden wir verfolgt werden? Die sagen, sie folgen Luther nach, sie werden verfolgt worden. von der damaligen bekennenden Christenheit, der katholischen Kirche. Sie werden verfolgt worden von den Lawlords, die auch sagen, ja abtrünnig. 16. Jahrhundert, John Calvin. John Calvin, ihm war das Gebet so wichtig. Das Gebet, dass wir direkt zu Gott gehen und nicht zu irgendwelchen Heiligen, sondern dass wir direkt zu Gott beten können. Es wird wieder hergestellt, der Brandopferaltar. Das direkte Gebet vor dem Thron Gottes. Seine Nachfolger nannten sich die Presbyterianer. Sie trugen mit sich die gegenwärtige Wahrheit. Sie haben das umgesetzt, was die anderen zuvor erkannt haben, und haben noch was erkannt. Sie wurden verfolgt von den Lollards, den Lutheranern und der katholischen Kirche. Das Becken, das John Smith und Roger Williams, die Gründer der Baptistenbewegung, haben gesagt, in der Bibel steht es doch ganz deutlich. Die Bibel sagt, Taufe, Glaubenstaufe durch Untertauchen. Glaubenstaufe in einem Alter, wo du dich entscheiden kannst. Nicht als Baby, sondern wo du dich entscheiden kannst. Das ist meine Entscheidung. Ich möchte getauft werden. So wie es Andreas und Elena heute auch machen. Es gab damals schon, im 13. Jahrhundert gab es schon die Wiedertäufer, aber die waren nicht. Die haben auch diesen Weg eingeschlagen. Allerdings waren die Baptisten waren noch ausschlaggebender, also sind auch viel bekannter. Das gibt es heute auch immer noch. Und deswegen John Smith und Roger Williams. Ich wär damals Baptist gewesen. Das ist die gegenwärtige Wahrheit, was es gab. Sie wurden verfolgt von der katholischen Kirche. Sie wurden verfolgt von den Lutheranern, von den Presbyterianern und von den Lollards. Weil sie abtrünnig waren. Sie wurden als eine Sekte bezeichnet. Der Leuchter, John Wesley. John Wesley, der Begründer der Methodisten. Seine Botschaft, sein Herzblut hing an der Mission. Da waren so die ersten Großen, die gesagt haben, wir gehen in die weite Welt, wir verkünden das Evangelium. Es wurden Missionsorganisationen gegründet, tausende Leute gingen raus in die dunkelsten Ecken der Welt und haben das Evangelium gepredigt. Welcher Gegenstand fehlt zu diesem Zeitpunkt im 18. Jahrhundert? Im 18., also 1700, noch was? Welcher Gegenstand? Alle diese hier wurden wieder hergestellt. Es fehlt nur noch das Gesetz. Das Gesetz Gottes, die Bundeslade, wurde noch nicht wiederhergestellt. Ja?
Und der Kelch.
Der Kelch.
Der Kelch. Die Erkenntnis, das Blut Christi macht uns frei von aller Schuld.
Ja.
Das durchzieht die ganze Geschichte.
Ja, gut. Es durchzieht die ganze Geschichte, aber das Gesetz als solches. Wir erinnern uns nochmal an die Prophezeiung in Daniel, wo wir gesagt haben, in unserem Film, das Volk Israel ist in Babylon, Daniel bekommt diese drei Offenbarungen. Er bekommt die Offenbarung der 70 Wochen, er bekommt die Vision der 70 Wochen, er bekommt die Prophezeiung der 1260 Abende und Morgende. Und er bekommt die Prophezeiung der 2300 Abenden und Morgenden. Also 2300 Jahre. Diese Prophezeiung endet genau im Jahr 1844. So, alle die kombinieren können hier. Welche Bewegung hält das Gesetz Gottes hoch? Und ist eigentlich eine Zusammenführung aller dieser, hält alle diese Dinge auch hoch? Gerechtigkeit durch den Glauben, Erwachsenentaufe, das Wort Gottes? Das Wort Gottes, die Grundlage? Das persönliche Gebet zu Gott und die Mission. Wer ist es? Wir Adventisten. Wir Adventisten. Unsere Identität, unsere adventistische Identität liegt hier in Gottes Masterplan. Ab 1844, das komplette Heiligtum, der komplette Masterplan Gottes, der Blueprint, war wieder völlig hergestellt. Seit 1844 kann Gott wiederkommen. Das Heilige, es steht in Daniel 8, 13, Vers 14, 13 und 14. Im Vers 14 fragt Daniel, ja, wann ist denn die Zeit? Wann wird das Heiligtum wiederhergestellt werden? Und dann heißt es nach 2300 Abenden und Morgenen. Das Heiligtum ist wiederhergestellt. Seitdem kann Christus wiederkommen. Christus hätte vorher nicht wiederkommen können, weil noch nicht wieder alles hergestellt ist. Es ist kein Zufall, dass wir Adventisten sind. Es ist kein Zufall, dass du Adventist bist in der heutigen Zeit. Es gibt keine andere Kirche, die dieses Heiligtum in dieser Konstellation nach oben hält. Es gibt keine anderen. Das ist das, was von uns, von allen anderen unterscheidet. Das hier, das Heiligtum, Gottes Masterplan ist unsere Identität. Wir müssen diesen Masterplan kennen. Und es gibt auch keine neuen Offenbarungen. Es gibt keine neue gegenwärtige Wahrheit. Es ist alles wieder hergestellt. Es gibt keine neue Kirche. Es gibt keine neue. Nach uns gibt es nichts mehr. Mein Aufruf an euch, mit dem möchte ich aufhören. Mein Aufruf an euch, steht zu eurer Identität. Steht dazu, dass ihr Adventist seid. Steht auf und sagt wie Luther, hier stehe ich und kann nicht anders. Seid wie Petrus, die Wahrheiten Gottes verkündigt haben. Und wie die Leute zu ihnen gesagt haben, seid ruhig. Ja, wir können ruhig sein, aber dann fangen die Steine an zu schreien. Bittet Gott um diesen Mut. Er wird euch diesen Mut geben, aufzustehen und sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Und für diejenigen, die sagen, ich bin schüchtern, ich traue mich nicht zu sprechen, für die hat Gott auch eine Botschaft. Schaut an den Andreas in der Bibel, der Jünger Jesu. Er hat nur einen Menschen in seinem ganzen Leben, laut der Bibel, laut der biblischen Aufzeichnung, hat Andreas nur einen Menschen in seinem ganzen Leben zu Christus geführt. Er hat ihm gesagt, komm her, komm mit, ich möchte jemanden zeigen, ich möchte jemanden vorstellen. Du musst seine Botschaft hören. Ein Menschen, dieser Mensch war sein Bruder. Kein Fremder, er war sein Bruder. Sein Bruder ist Petrus. Wie viele tausend Menschen hat Petrus zu Christus geführt. In der Apostelgeschichte können wir lesen, 5000 an einem Tag. Wenn Andreas diesen Mut nicht gehabt hätte und sich gegen seinen von der Persönlichkeit stärkeren Bruder durchgesetzt hätte und gesagt hätte, du musst unbedingt diesen Jesus kennenlernen, diesen Nazarener, wie er predigt. Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Wenn er sich nicht getraut hätte, was wäre mit diesen 5000 und diesen Abertausenden anderen passiert? Ich weiß es nicht. Aber Petrus wäre nicht, diese Chance für Petrus wäre verloren gewesen. Und das ist der Aufruf von allen, die sagen, ich bin zu schüchtern. Bemüht euch um einen Menschen. Einen Menschen. Und Gott kann durch diesen einen Menschen vielleicht tausende andere auch noch mit erretten. Steht zu eurer adventistischen Identität. Steht zu eurer Aufgabe, einmal Engel richten zu müssen. Mit Gottes Hilfe. Aber wir werden diejenigen sein, die einmal Engel richten. Die Erlösten, die mit Gott König im Himmel sind. Amen. Wir bleiben stehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der für uns es möglich gemacht hat, dass wir einmal wieder diesen Status haben können, dass wir einmal wieder gerecht sind, dass wir durch ihn gerechtfertigt werden, Herr. Vater, ich möchte danken, dass du uns auserwählt hast, dass wir dein Volk sind, dein Volk des Eigentums, dein königliches Priestertum. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft gibst, dass wir aufstehen in der Finsternis und für dich Licht sind, dass wir zu unserer Identität stehen, die du uns gegeben hast, und dich und dein Wort verkündigen, Herr. Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns auch Leute zur Seite stellst, die mit uns aufstehen und uns Mut machen. Und dass wir miteinander sagen können, Christus ist Sieger, was immer geschieht. Herr, wir danken dir, dass du wiederkommen möchtest. Und wir möchten dich bitten, bereite du unsere Herzen vor und gib uns noch Möglichkeiten, dass wir für dich noch mehr Leute zu dir führen können. Dass wir nicht so traurig sind, wenn dann Gericht gehalten wird, wie die Leute, die wir versäumt haben, noch von dir zu erzählen. Gib uns Kraft und die richtigen Worte dazu, dass wir einmal im Himmel eine große Chance sind, Herr, mit all unseren Lieben und Freunden dabei. Ich möchte dafür danken, in Jesu Namen. Amen.